Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen, Professor an der Universität Tübingen und von dort zugeschaltet. Ich grüße Sie. Schönen guten Tag.
Guten Tag, ich grüße Sie auch.
Wir gehen in eine neue Woche und sortieren hier gemeinsam, was heute auf der Agenda steht. Herr Pörksen, Ihre Arbeit dreht sich ja darum, wie wir miteinander kommunizieren medial. Die große Gereiztheit, das war eines Ihrer letzten Bücher. Haben Sie sich denn heute schon über irgendwas ärgern müssen?
Na, ein bisschen habe ich mich versucht, da reinzufrickeln, wie diese Mupro-App funktioniert, die leider wieder nicht funktionierte. Aber das sind so banale Probleme, dass ich sie kaum traue, sie hier im Radio zu artikulieren. Also das Nachrichtenlage ist, glaube ich, eher die Sorge, Klimawandel, die Situation in Belarus, die aktuellen Aktionen in Richtung Supreme Court eines Donald Trump. Also das sind die Probleme, sind, die man von einem Tübinger Hügel ausgesehen hat oder den Ärger, den man da erlebt, der ist nicht weiter relevant im Vergleich zu dem, was weltpolitisch passiert im Moment.
Ja, aber auch so Probleme der Digitalisierung, Mupro-App, ich erkläre das mal für die Hörerinnen und Hörer, das ist unsere kleine technische Einrichtung, dass man sie hier in bester Qualität über Internetverbindung hören kann, die aber immer mal so ihre Lücken hat. Da sind wir in gewisser Weise auch schon in unserem ersten Thema, das wir gleich besprechen werden, Herr Pörksen, die Schulen, die Digitalisierung. Das ist nämlich großes Thema, Grund für einen Bildungsgipfel im Kanzleramt heute. Und darüber sprechen wir. Schön, dass Sie dabei sind, sei es am Radio, sei es im Podcast. Herzlich willkommen. Heute Abend im Kanzleramt wird er stattfinden, der Schulgipfel. Die Kanzlerin, dazu die SPD-Chefin Saskia Esken und alle Bildungsministerinnen und Minister von Bund und Ländern. Alle kommen zusammen, um über Vorsicht, vielleicht haben Sie schon mal gehört, um über Corona und Digitalisierung zu sprechen. Thema mit meinem heutigen Gast, dem Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen. Herr Pörksen, ich habe Schulgipfel gesagt, so schreiben das nämlich auch rauf und runter Nachrichtenagenturen und Medien. Aber heute ist ja irgendwie alles gleich ein Gipfel. Und bevor wir über die Inhalte sprechen, ich habe mich gefragt, ist das journalistische Faulheit oder zuverlässige oder zulässige Verkürzung?
Nein, ich glaube, das ist schon in Ordnung, denn in der Tat, da kommen ja eine ganze Menge von bedeutenden Personen zusammen, um da heute Abend zu diskutieren. Aber die Frage ist, ob im Nachgang noch tatsächlich es sinnvoll wäre, von einem solchen Gipfel zu sprechen. Also ob diese sprachliche Form der Bedeutung dieses Ereignisses dann tatsächlich auch angemessen ist oder ob man redet und redet, ohne gewissermaßen auf den jetzt laufenden Digitalisierungsschock, den ja die Bildungsanstalten insgesamt erleben, von den Universitäten bis zu den Schulen, wirklich eine Antwort zu finden.
Wir werden sehen, um 18 Uhr geht es los. Ich habe so eine kleine Befürchtung, denn es ist ja auch nicht das erste Mal. Also ich habe so ein richtiges Déjà-vu beim Ansprechen und Moderieren dieses Themas, weil es so häufig wiederkehrt. Herr Pörksen, Sie haben an anderer Stelle mal in einem Vortrag die These in den Raum gestellt, die Pandemie macht Regierungseffizienz vergleichbar. Was sagt uns das denn in Sachen Bildung? Muss man da für Deutschland sagen, nicht besonders effizient?
Ich glaube, das muss man so sagen. Wir haben in der Tat ja einen weitgehend, salopp gesagt, vermurksten Digitalpakt. Also 5 Milliarden, die in die Schulen gehen sollten. Und die Schulen, das war und ist die Grundidee, sollen jeweils ein eigenes Konzept der Medienbildung, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, vorlegen, dass sie dann entsprechend einreichen und das dann bewilligt wird oder eben auch nicht. Und viele Schulen kommen da kaum hinterher, haben ganz andere Probleme in der Infrastruktur. Die Grundfrage ist, natürlich ist es gut, Geld auszugeben, Geld in die Schulen hineinzugeben. Aber die Grundfrage ist, wozu? Und ich werbe seit Jahren mehr oder minder erfolglos für eine werteorientierte Medienbildung, die aus meiner Sicht gerade in Zeiten auch dieser laufenden Pandemie, die ja auch eine Infodemie ist oder von einer solchen Infodemie begleitet wird, besonders wichtig scheint und besonders relevant erscheint. Also wir sehen jetzt kurz und gut, was funktioniert und was nicht. Und wir erleben, dass vieles nicht funktioniert und zwar nicht nur im Blick auf die Bildungs- und Digitalisierungsthematik, sondern im Grunde genommen auf der Weltbühne der Zivilisation wird ja Regierungseffizienz und Regierungsversagen nun miteinander vergleichbar.
Aber Sie sagen, Sie werben erfolglos seit langem schon dafür, eben nicht bei Digitalisierung nicht nur an Geräte zu denken, die man verteilt und Breitbandanschlüsse, sondern dass da auch inhaltlich was passiert. Warum ist das denn so erfolglos? Haben Sie eine Vermutung?
Nun, Bildungsthemen sind ungeheuer langwierig. Wir reden über eine hierzulande föderalistisch zersplitterte Bildungslandschaft. Und es gibt natürlich auch seitens der Beteiligten, ob das jetzt Politiker sind oder Medienpädagogen sind oder andere Player und Akteure, gelegentlich so eine Bewertungsfurcht, also so eine Weigerung, wirklich in Entschiedenheit in diese Auseinandersetzung zu gehen. Sehen Sie, wir haben eine laufende Medienrevolution, in etwa vergleichbar mit der Erfindung der Schrift oder der Erfindung des Buchdrucks mit beweglichen Lettern, und wir erlauben es uns darauf, mit ein paar Medienkompetenzseminaren zu reagieren. Was es aus meiner Sicht bräuchte, ist einen systematischen Ort, ein eigenes Schulfach, einen systematischen Ort des Nachdenkens, der Auseinandersetzung mit dieser laufenden Medienrevolution. Ein Ort, an dem man dann auch die Medienpraxis einübt. Denn wir alle sind ja zu Sendern geworden, medienmündig, aber noch nicht medienmächtig. Und darauf zu reagieren, also eine Medienmündigkeit auf der Höhe der digitalen Zeit zu entwickeln, das hielte ich für das Gebot der Stunde, neben den Notlösungen, die womöglich heute Abend bei diesem Gipfel diskutiert werden.
Genau, also da wird es wahrscheinlich erstmal darum gehen, dass das, was Sie sich wünschen, nämlich Medienkompetenz als Unterrichtsfach, dass das überhaupt erstmal geübt werden kann an Geräten, die dann in den Schulen vorhanden sind. Aber eine Frage dazu, wenn Sie sich das so vorstellen, haben wir denn dafür die medienkompetenten Lehrerinnen und Lehrer? Es wird ja häufig so gesagt, das sei auch ein Generationenproblem, aber ich frage mich auch manchmal darüber hinaus, auch bei jüngerer Lehrerschaft, die natürlich komplett mit WhatsApp und anderen Dingen vertraut ist und Plattform, ist da die Kompetenz da?
Aus meiner Sicht nicht. Es gibt auch eine ganze Reihe von Studien, die dies belegen und die zeigen, dass auch auf der Ebene der Lehrerausbildung nach wie vor nicht genug getan wird und dass man Kompetenz ja einerseits technisch verstehen muss, aber andererseits sie natürlich auch inhaltlich ausbuchstabieren muss. Und daran mangelt es, daran fehlt es. Aus meiner Sicht muss es eine Auseinandersetzung geben mit der Macht der Medien, muss es eine Auseinandersetzung geben mit der Medienpraktisch, mit Medienpraxis, braucht es aber auch so etwas wie ja angewandte Irrtumswissenschaft in den Zeiten von Fake News, also eine Auseinandersetzung mit der ungeheuren Irrtumsanfälligkeit des Menschen. Im Kern geht es darum, das ist die Größe des Bildungsprogramms, das eigentlich nötig wäre. Im Kern geht es darum, Öffentlichkeit als etwas Schützenswertes zu begreifen. So wie in den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts Umweltbewusstsein als Reaktion auf die Ausplünderung des Planeten entstanden ist, so bräuchte es jetzt aus meiner Sicht eine Art Öffentlichkeitsbewusstsein als Reaktion auf die Vermüllung unserer öffentlichen Außenwelt.
Eine Zahl geht heute durch die Nachrichten, durch die sozialen Medien. 1%, das reichste Prozent der Weltbevölkerung, ist für doppelt so viel CO2-Ausstoß verantwortlich wie die ärmeren 50% der Weltbevölkerung insgesamt. Die reichen 1% emittieren 15% der Treibhausgase, die arme Hälfte der Welt nur 7%. Das sagen Zahlen, die die Organisation Oxfam vorgestellt hat. Das sind Zahlen mit medialer Wirkung, deswegen freue ich mich darüber, mit dem Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen zu sprechen. Aber vielleicht muss man das ein oder andere auch kritisch prüfen. Und dafür ist Georg Ehring zugeschaltet aus der Deutschlandfunk-Umweltredaktion. Herr Pörksen, fangen wir mal mit Ihnen und bei Ihnen an. Wäre dies eine Nachricht ohne diesen plakativen Vergleich?
Unter Umständen nicht, in der Tat. Sie sehen daran, dass gewissermaßen die Nachrichtenmaschine, um in Fahrt zu kommen, immer wieder diese plakativen Vergleiche, die Superlative, die Zuspitzungen auch braucht. Und das ist ja eine eigene Tragödie der Klimakrise, die sehr viel teurer, sehr viel tödlicher, schädlicher sein wird als die jetzt laufende Pandemie. Das wissen wir, das sehen wir bereits, dass diese Klimakrise im Grunde genommen nicht so gut zu unseren allgemein menschlichen und allgemein medialen Wahrnehmungsreflexen passt. Sie schleicht in einer oft schwer verwertbaren Allmählichkeit dahin. Und jetzt ist eine solche Studie Anlass, um mal wieder über ein Thema von höchster Relevanz zu sprechen.
Und trotzdem muss es und sollte es ja alles stimmig sein und wahr sein und möglichst nicht so hingebogen, damit die Zahl besonders schön ist, Georg Ehring. Sie haben sich das genauer angeschaut, sind sowieso natürlich sehr tief drin in diesem Thema Klimawandel, Klimaschutz für uns im Deutschlandfunk. Ist das denn plausibel, was Oxfam da vorlegt?
Das ist ziemlich plausibel, übrigens zusammen mit dem Stockholm Environment Institute ausgearbeitet, diese Analyse, also mit einem der weltweit führenden Umweltinstitute. Die sagen, die reichsten 1% der Weltbevölkerung sind verantwortlich für die 15% der weltweiten Emissionen und machen dafür vor allem als Erklärung Reisen, Verkehr, das heißt Fahren mit ziemlich dicken Autos, Fliegen, gerade bei den besonders reichen Menschen fliegen und zum Teil auch mit eigenen Flugzeugen fliegen, mit Privatjets zu fliegen. Also da kommt schon bei den Reichen im Lebensstil einiges zusammen. Die reichsten 10% der Weltbevölkerung sind übrigens verantwortlich für mehr als die Hälfte der kumulativen Emissionen aus den vergangenen 25 Jahren. Und da ist ein großer Teil von uns, also ich würde mal sagen, alle, die einen höheren Abschluss haben und ein etwas besseres Einkommen haben, auch mit dabei. Denn die reichsten 10%, das sind in Deutschland wahrscheinlich alle die, die etwas überdurchschnittlich verdienen.
Mhm. Aber ich verstehe das schon richtig. Also es geht jetzt wirklich um das individuelle Verhalten. Das geht jetzt nicht sozusagen um den Pro-Kopf-CO2-Fußabdruck, wo ja auch ganz viel mit reinkommt, was man jetzt persönlich nicht direkt verantworten kann. Also Industrieemissionen zum Beispiel in dem Land, in dem man nun mal lebt.
Das ist da schon mit dabei. Der Report zielt ab auf die Konsumausgaben und das Konsumverhalten, sprich auf Wohnen, auf Mobilität, auf Konsumgüter produzieren, auf Ernährung. Da sind natürlich auch Dinge dabei, auf die man relativ wenig Einfluss hat. Aber ob wir fliegen und wenn ja, wie häufig, wie wir uns bewegen, das sind ja durchaus Dinge, auf die man Einfluss hat. Es gibt einen Superreichen, der seinen eigenen CO2-Ausstoß mal öffentlich gemacht hat. Das war VW-Chef Herbert Diess. Der kam auf 1.300 Tonnen CO2 pro Jahr. In Deutschland der Schnitt ist gut 10 Tonnen CO2. Also der ist ganz, ganz weit drüber. Und der sagte, bei ihm seien es die ständigen Flugreisen, die er machen müsse, auch in Privatflugzeugen. Und er wollte sich darum bemühen, mehr Linie zu fliegen und insgesamt weniger zu fliegen, um den Abstand ein bisschen zu reduzieren. Aber da sieht man auch, berufliches Verhalten ist dann natürlich mit dabei. Also Dienstreisen in hoher Frequenz und über weite Strecken zum Beispiel.
Ich finde das interessant, dass sie gerade nochmal diesen 1% und 10% Vergleich aufgemacht hat, weil bei den 1%, Herr Pürksen, jetzt schaue ich nochmal in Ihre Richtung, bei diesen 1% hat das natürlich auch was wunderbar, ja, wie soll ich sagen, Klassenkämpferisches. Ne? Da kann man sagen, die da oben sind verantwortlich und damit hat das ja sozusagen im schlechteren Fall auch was Handlungsentlastendes. Aber wenn man weiß, okay, ach, eigentlich gehören wir oder könnten wir zu diesen 10% gehören, dann funktioniert das schon nicht mehr.
Das stimmt, Sie haben völlig recht und das ist ja auch ein Merkmal dieser Bekämpfung des Klimawandels. Es braucht im Grunde genommen, und das macht diese Studie vielleicht nicht übertrieben deutlich, die Gesamtheit der Aktivitäten, die Summe der Handlungen in aggregierter Form, der Einzelne, der jetzt womöglich sich da offenbart mit seiner Klimabilanz, ist in der Gesamtschau leider, so muss man sagen, relativ unwichtig. Es braucht die Gesamtheit der Aktivitäten, damit die Treibhausgasemissionen in der Summe zurückgehen. Und die Frage ist, gehen sie in der Summe zurück, ja oder nein? Und die Antwort ist deprimierend. In Deutschland ist der CO2-Ausstoß seit 1990 um mehr als 30% gesunken, weltweit jedoch seitdem um mehr als 60% gestiegen. Und daran sieht man schon, wie wenig selbst ein einzelnes Land als Player, als Akteur Einfluss hat.
Aber genau das, glaube ich, was Sie da genannt haben, führt bei vielen auch dazu in dieser ganzen Klimadebatte, dass man sagt, naja, es sind ja sowieso eigentlich gerade, ich glaube, man nennt das so die globale Mittelklasse, also so Länder wie Indien und China, die in diesen benannten 30 Jahren eben die enormen Sprünge nach vorne gemacht haben, die für das Gros der Emissionen verantwortlich sind. Herr Ehring, als ich heute diese Nachricht gehört habe, dachte ich so, das ist eigentlich eine ganz gute Gegenzahl, weil sie doch nochmal deutlich macht, die Verantwortung liegt schon noch in der alten, ersten, reichen Welt.
Die Verantwortung liegt vor allem in der reichen, ersten Welt und auch bei uns. Und jeder kann seinen Teil, ja nur den Teil beeinflussen, für den man selbst zuständig ist. Und da ist Deutschland mit 1% der Weltbevölkerung und immerhin über 2% der weltweiten Emissionen schon deutlich überproportional beteiligt. In der Studie wird auch empfohlen, stärker bei den Reichen anzusetzen im Klimaschutz, sprich zum Beispiel Flugreisen zu verteuern, Flugbenzin, die Steuerbefreiung zu streichen, Luxusautos zu besteuern, um gerade bei den nicht notwendigen Konsumverhalten der oberen 10 oder auch 1% anzusetzen und ihnen einen stärkeren Beitrag zum Klimaschutz abzuverlangen.
Die EU-Außenminister haben sich noch vor ihrem offiziellen Treffen heute in Brüssel mit Svetlana Tichanowskaja getroffen, einer der belarussischen Oppositionsführerinnen. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hat danach gesagt, die Minister seien wirklich beeindruckt vom Mut und der Ausdauer des belarussischen Volkes und vor allem auch der Frauen. Tja, und was sagt Minsk?
Das Außenministerium von Belarus verurteilte das Treffen vorab als Einmischung in innere Angelegenheiten. Das belarussische Staatsfernsehen verlas eine Erklärung des Behördensprechers.
Warum überhaupt noch Wahlen, wenn man von außen irgendein bequemes Subjekt bestimmt und so tut, als würde man mit ihm Beziehungen aufbauen? Nach solchen Schritten muss man niemandem mehr beweisen, dass es darum geht, die Souveränität von Belarus zu untergraben.
Ähnlich äußerte sich die Sprecherin des russischen Außenministeriums. Selbst wenn das Treffen mit Tichanowskaja in Brüssel inoffiziell sei, zeige es, dass die EU Einfluss nehmen wolle.
So hat uns das Gesine Dornblüt, unsere Korrespondentin, berichtet. Die Frage ist, und die gebe ich an meinen heutigen Gast, Bernhard Pörksen, Professor für Medienwissenschaft in Tübingen. Herr Pörksen, ist ein solches Treffen, sind solche Nachrichten ein wichtiges Signal oder drohen da eben auch ungewünschte Nebenwirkungen? Gerade gehört, Minsk.
Nun, diese Nebenwirkungen, die sind ja absolut erwartbar, dass man sich versucht zu verwahren gegen die angebliche Einmischung. Aber ich würde sagen, in der Summe ist es doch ein absolut wichtiges Signal und ein Signal, das sich im Grunde genommen an drei Adressaten richtet. Zuerst und am wichtigsten vielleicht an die Demonstrierenden in Belarus, die jetzt ja seit Wochen auf die Straßen gehen, die Leib und Leben riskieren, die zum Teil gefoltert, gefangen genommen werden, darunter eben auch Frauen, auch Schwangere, wie gestern auch in den Nachrichtensendungen zu sehen waren, denen man die Kinder wegnimmt. Also dieses Signal der Ermutigung ist für diejenigen, die jetzt ihre Gesundheit riskieren, in besonderer Weise wichtig. Aber es ist auch ein Signal, bei dem die EU sich eigentlich als Wertegemeinschaft gerade in diesen angespannten Zeiten noch einmal selbst vergewissert. Und es ist ein Signal auch in Richtung Lukaschenko und Richtung Moskau. Man hat ja hier doch von Anfang an klar gemacht, man ist eigentlich nicht bereit, diese Wahlfälschung zu akzeptieren. Es hat ja sehr früh auch eine Initiative der EU gegeben, einen Sondergipfel. Und man muss hinzufügen, oder ich würde hinzufügen, wann, wenn nicht jetzt? Denn die Verhältnisse sind doch ganz klar. Hier steht Diktatur gegen Demokratiebewegung.
Aber wenn ich mir dieses dritte Signal anschaue, das Sie da ansprechen, also Richtung Lukaschenka, Richtung Moskau, ist dann de facto auch kein Signal des Dialoges mehr, oder?
Es ist ein Signal, dass man zunächst mit einer anderen Person, einer Oppositionsführerin, den Dialog sucht und dass man sich in gewissem Sinne entschieden hat. Wie wollte man sich auch anders entscheiden, wenn man die Bilder vor Augen hat, wenn man weiß, wie diese Wahl, diese angeblichen 80% zustande gekommen sind, wenn man sieht, wie in diesem Land von Lukaschenko Menschenrechte mit Füßen getreten werden. Also aus meiner Sicht ist diese Positionierung nun nicht weiter verwunderlich, sondern im Grunde genommen selbstverständlich. Ob das zu Spannungen führt oder weiteren Spannungen, dieses Verhältnis ist ja alles andere als unbelastet im Moment zu Moskau, das bleibt abzuwarten. Damit ist unter Umständen zu rechnen. Aber was wäre die Alternative? Ein verdruckstes Schweigen, ein verdruckstes sich nicht äußern, ein Ignorieren der Bilder der Brutalität, die wir sehen gegenüber einer friedlichen Demonstrationsbewegung, die nichts anderes möchte als Demokratie? Das schiene mir ganz absurd.
Es wäre eigentlich nur die Alternative da, wenn man das Gefühl hätte, es gibt Kommunikationsmöglichkeiten in Minsk, auch in Moskau. Aber ja, ich gebe Ihnen recht, die scheinen im Moment nicht so deutlich. Aber gleichzeitig führt uns das ja auch wieder in ein Problem, in eine konfrontative Situation. Wir erleben das in diesem Fall, wir erleben das auch beim Fall Nawalny. Der ist heute nur am Rande Thema bei den EU-Außenministern. Aber ich frage Sie da auch als Kommunikationswissenschaftler und Medienwissenschaftler. Wir kommen da in Situationen, wo die Kommunikation aus meiner Sicht ganz häufig nicht stimmig ist mit der eigentlichen Intention. Also nehmen wir den Fall Nawalny. Da sagen wir, wir wollen Aufklärung, wir fordern Aufklärung von Russland, wohlwissend, dass es keine geben wird. Deswegen preschen Deutschland und andere dann vor und wollen Konsequenzen. Man kann die andere Seite nehmen, die sagen, die Unschuldsvermutung gilt, man muss erst aufklären, dann über Konsequenzen reden. Das sind die, die eigentlich sagen, wir wollen keine Konsequenzen. Das ist irgendwie Politik im Nebelkerzenmodus.
Ja, aber vielleicht auch unvermeidlich. Denn gute Politik oder auch die Sprache der Diplomatie bedient sich eigentlich immer dieser zwei Formen. Einerseits gewissermaßen das Bemühen, den Dialog und das Gespräch nicht abreißen zu lassen, den Gesprächsfaden gewissermaßen zu halten. Und auf der anderen Seite der Abgrenzung, der Klärung eigener Prinzipien und auch der Konfrontation, selbst wenn es einem womöglich dann auch den eigenen Interessen, denken Sie an Nord Stream, wenn es den eigenen Interessen womöglich schadet. Also diese Doppelbewegung aus Zuwendung und Streitbarkeit, die scheint mir eigentlich so etwas wie das Gebot der Stunde. Und vielleicht hat man zu lange den Weg der verständnissinnigen Zuwendungen gewählt, wenn man nun sieht, in welcher Weise sich die Indizien verdichten, dass es sich hier um einen absolut widerwärtigen Giftanschlag handelt.
Wir sind jetzt beim Leib- und Magenthema meines heutigen Gastes, des Medienwissenschaftlers Bernhard Pörksen. Den Skandalen, Dynamiken öffentlicher Empörung, es gäbe neuen Grund. Recherchen eines internationalen Journalistenteams in Deutschland waren Süddeutsche Zeitung, Norddeutscher Rundfunk, Westdeutscher Rundfunk und BuzzFeed News dabei. Recherchen über offenbar gravierende Probleme bei der Bekämpfung von Geldwäsche. Rausgekommen ist das durch ein Datenleck im US-Finanzministerium. Und bevor wir darüber sprechen, Details von Benedikt Strunz.
Die Daten zeigen unter anderem, dass zahlreiche Großbanken wie JP Morgan, HSBC und die Bank of New York Mellon regelmäßig verdächtige Geldüberweisungen weder erkannt noch gestoppt haben. Dies ermöglichte es unter anderem Drogenhändlern, Betrügern und korrupten Politikern, über Jahre hinweg Dutzende Milliarden Euro durch das US-Finanzsystem zu schleusen. Den Unterlagen zufolge ignorierten dabei zahlreiche Banken immer wieder offensichtliche Warnhinweise für Geldwäsche. Bei den FinCEN Files handelt es sich um mehr als 2000 Verdachtsmeldungen, die Banken an die amerikanische Geldwäscheaufsicht Financial Crimes Enforcement Network, kurz FinCEN, geschickt haben. Die geheimen Unterlagen stammen insbesondere aus den Jahren 2014 bis 2017.
Soweit die Information. Das ist einmal mehr eine internationale Recherche von verschiedensten Medien über die Grenzen hinweg. Ist das sowas wie ein neues Schwert der kritischen Öffentlichkeit?
Unbedingt, das würde ich so sagen. Man könnte sagen, dass es so ein Zeichen ist eines Art Netzwerkjournalismus. Ein Netzwerkjournalismus, der weltweit Aufmerksamkeit organisiert. In der Tat, Sie haben es erwähnt, es haben 110 Medien hier aus 88 Ländern kooperiert, 400 Journalisten, die dicht gehalten haben. Die Ursprungshinweise gingen ja an die Enthüllungsplattform oder an das Medium BuzzFeed. Und das ist schon eine Meisterleistung. Man kann daran sehen und daran zeigen, dass der investigative Journalismus unter vernetzten Bedingungen so einen Professionalisierungsschub durchläuft, schon seit mehreren Jahren, und einen Globalisierungsschub. Denn hier wird ja nicht nur national Öffentlichkeit hergestellt, sondern transnational. Wir hatten das auch schon bei den Panama Papers. Da waren es 400 Journalisten, 100 Medien, 78 Ländern. Da ging es um Steuerhinterziehung, verdeckte Geldflüsse. Also ein Netzwerkjournalismus als Paradigma neuen Typs.
Die Frage ist natürlich auch hier wieder, wie viel Skandal liegt darin, wenn ich die Deutsche Bank höre, die auch mit angeklagt ist in diesen Recherchen. Die sagt, seitdem das öffentlich geworden ist, das seien alles alte, bereits aufgearbeitete Vorwürfe, teils mit personellen Konsequenzen bis in die Vorstandsetagen. Wir beide können jetzt hier nicht klären, wer recht hat. Aber das Problem bleibt natürlich doch, wenn erstmal eine solche Anklage öffentlich gemacht ist, hat die Deutsche Bank mit ihrer Version der Geschichte überhaupt noch eine Chance wahrgenommen zu werden?
Ich persönlich denke schon. Ja, natürlich ist es eine Gefahr, dass es prinzipiell gesprochen seine Asymmetrie dann entsteht zwischen demjenigen, der einen Vorwurf formuliert, und demjenigen, der darauf reagieren muss. Aber hier haben wir es ja mit sehr seriösen Playern, sehr seriösen Medien zu tun, die ja auch aktuell im Netz, denken Sie an die Präsentation der Süddeutschen Zeitung, das sehr genau aufarbeitet, um welche Vorwürfe geht es im Detail, wer ist in welcher Weise verwickelt, auf welche Personen bezieht man sich, auf welche Jahre bezieht man sich, auf welche Vorgänge bezieht man sich. Also aus meiner Sicht wird das alles mit einem Höchstmaß an Seriosität aufgearbeitet. Und wir haben ja in der Vergangenheit erlebt, dass auch Banken nicht immer die volle Wahrheit gesagt haben in solchen Fällen.
Das haben Sie charmant formuliert. Die Deutsche Bank
das war die höflichste Formulierung, die mir eingefallen ist. Wir sind schließlich beim Deutschlandfunk.
Die Deutsche Bank hat auf jeden Fall schon Konsequenzen zu spüren bekommen. Jetzt mit Börsenbeginn der Kurs ist erstmal abgerutscht. Ich habe aber noch einen anderen Gedanken bei diesem Thema. Sie haben auch die Panama Papers angesprochen, ja auch so ein Rechercheerfolg. Und gleichzeitig, wenn ich das vergleiche jetzt, das, was jetzt unter dem Kürzel FinCEN läuft, damals Panama Papers, das sind so komplexe Sachen. Wenn ich das vergleiche mit einem Bundesverteidigungsminister, der bei einer Doktorarbeit abschreibt, das versteht man sofort und kapiert es gleich und spürt das Skandalige daran. Ich habe manchmal bei diesen Skandalen die Fürchtung, die Komplexität führt am Ende dazu, dass die Wirkung sich gar nicht wirklich entfaltet.
Sie haben völlig recht. Aus meiner Sicht ist die Sofortverständlichkeit natürlich eine Erfolgsbedingung für Skandalisierungsprozesse. Und was Sie beschreiben, ist tatsächlich ein Problem. Denn man kann einen Skandal auch durch Komplexität gewissermaßen vernichten, durch Präzision ermüden. Denken Sie zurück, anderes Beispiel, an die NSA-Affäre und die anlasslose Massenüberwachung. Wir hatten nachher, nach meiner Erinnerung, 300 unterschiedliche Spähprogramme, über die berichtet wurde, scheußliche PowerPoint-Präsentationen der verschiedenen involvierten Geheimdienste, USA, Großbritannien. Und da entsteht dann so ein merkwürdiges Darstellungsvakuum und wird eine Person wie Edward Snowden, die ja lange versucht hat, sich da rauszuziehen, eben sich nicht vor das Thema zu schieben, nicht das Thema in gewissem Sinne zu überdecken, wichtiger, als sie es selbst sein will. Und ich habe da eigentlich keine Lösung, außer ein möglichst genaues, professionelles darüber nachdenken, wie funktionieren allgemein menschliche und wie funktionieren mediale Wahrnehmungsreflexe. Und ein guter Skandal muss, um Aufmerksamkeit zu erzeugen, oder ein Skandal braucht, um Aufmerksamkeit zu erzeugen, so ein Stück auch Zurichtung, Skandaldidaktik, wenn Sie so wollen, eine Orientierung an den allgemein menschlichen Prinzipien und an den allgemein medialen Prinzipien der Wahrnehmung.
Bernhard Pörksen, die Zeit hat mal über Sie geschrieben, Sie seien der Typus Wissenschaftler, der sich in öffentliche Debatten einmischt und auch den Streit mit Populisten nicht scheut. Mischen wir uns mal ein in die laufende Corona-Debatte. Neue Töne gibt es da vom Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, CDU. Der zeigt sich besorgt ob der steigenden Infektionszahlen und zieht deshalb jetzt eine Idee aus der Schublade: Fieberambulanzen jetzt für den Herbst, wenn es wieder losgeht mit den Erkältungen. Herr Pörksen, ich nehme Ihre These nochmal auf. In der Pandemie zeigt sich die Effizienz von Regierungen. Wo stehen wir in Deutschland?
Nein, ich muss sagen, in der Summe sind wir ja, ich habe mit vielen Kolleginnen und Kollegen aus den USA im Moment Kontakt, ganz gut durch diese Krise gekommen bislang. Und wir sehen, was es eigentlich dafür braucht, nämlich eine Mischung aus fachlicher Kompetenz und praktischem Wissen, die das politische Handeln prägt, aber auch Institutionenvertrauen. All das, wenn wir das vergleichen mit den USA, was genau dort ja nicht in dieser Dimension regiert, deutlich mehr als 6 Millionen Infizierte, mehr als 190.000 Tote. Die Regierungsarbeit eines Donald Trump ist im Vergleich jetzt ein Desaster. Und das Interessante ist für mich, wie gesagt, in der Entfaltung dieses Gedankens, Regierungseffizienz und Regierungsversagen werden jetzt zentriert um ein einzelnes Thema auf einer Weltbühne, auf der Weltbühne der Zivilisation sichtbar und miteinander vergleichbar. Und wir sehen, wie autokratische Lügner oder jene, die nicht die Wahrheit sagen oder schlicht Bullshit produzieren, wie diejenigen nun zumindest, wenn man sich das Infektionsgeschehen anguckt, als entsetzliche Versager dastehen.
Aber kommt dann dabei nicht andersrum auch manchmal derjenige oder diejenigen gut dabei weg, dem wir grundsätzlich vertrauen und bei dem wir dann schon feststellen müssen, das war auch ganz schön erratisch in den letzten Monaten. Also auch in so gut gemanagten Ländern wie Deutschland, dass man sozusagen sagt, also so grob draufschaut und sagt, oh ja, das war schon insgesamt richtig. Also ich denke jetzt auch an den Jens Spahn und das Gefühl auch eines gewissen Aktionismus, der da manchmal drin liegt.
Ja, in der Tat. Und das ist natürlich wichtig, gerade jetzt in dieser Zeit ja, die Zukunftsunruhe, die allgemeine Nervosität, die Angst vor einer zweiten oder auch dritten Welle, je nach Perspektive, wieder zunimmt, eine Offensive des Erklärens zu starten und die eigene Strategie zu benennen, überhaupt der mal einen Namen zu geben und zu erklären und wieder zu erklären, was man tut, wie man die niedrigen Todeszahlen einschätzt, wie das Infektionsgeschehen insgesamt einzuschätzen ist und was man tun möchte, auch in der langen Linie, in der langen Perspektive. Allerdings muss man fairerweise in einem Bemühen um kritische Empathie eines sagen. Politik muss sich ja in einem nie gekannten Maße in Zeiten dieser Pandemie an Wissenschaft orientieren, kann aber gleichzeitig die wissenschaftliche Kommunikationsform, also schnelles Eingeständnis von Irrtümern und Fehlern, Wechsel der Hypothesen, kann die wissenschaftlichen Kommunikationsformen nicht übernehmen. Das ist das Dilemma, vor dem Politik jetzt steht. Also seriös zu formulieren, seriös zu zeigen, in welche Richtung es geht, aber eben nicht, wie Wissenschaftler dies ja tun können und wie es gewissermaßen zum Standard wissenschaftlichen Denkens und Arbeitens gehört, permanent die eigenen Thesen und Hypothesen auch adaptieren und anpassen. Das würde Verunsicherung erzeugen. Und das ist das Grunddilemma von Krisenkommunikation, vor dem Politik heute steht.
Hier im Deutschlandfunk Kultur bleibt es mir in diesem Moment nur noch Tschüss zu sagen und vielen Dank an Bernhard Pörksen, den Medienwissenschaftler in Tübingen. Vielen Dank, dass Sie diese Stunde Zeit für uns hatten.
Ich danke Ihnen, es war ein Vergnügen.